Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 80. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge wird scharf. Warum? Weil wir Messer drucken. Aber natürlich drucken wir nicht irgendwelche Messer, sondern die, laut Hersteller, kompromisslosesten Messer der Welt. Jetzt werden Sie sich fragen, was macht bitteschön ein Messer kompromisslos? Die Antwort: Angeblich ist die hier angebotene Kombination aus höchster Stabilität und minimiertem Gewicht absolut einzigartig. Heißt, nichts ist so leicht und gleichzeitig so stabil, beziehungsweise nichts ist so stabil und dabei so leicht. Finde ich mal eine steile These. Von wem stammt diese These? Sie stammt von den beiden Gründern des Unternehmens UG Tools. Die Rede ist von Philipp Utsch und Jan Girse. Ob die beiden mit ihrer These nicht ein bisschen dick aufgetragen haben, ja, das werden wir jetzt einfach mal checken. Deshalb, hallo Herr Utsch, hallo Herr Girse, stellen Sie sich zunächst bitte selbst kurz vor.
Hallo, zunächst vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch kurz bedanken bei Herrn Erik Lemp, der so nett war, uns zu denken. Deswegen vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Kurz zu meiner Person. Wie schon gesagt, mein Name ist Jan Girse. Ich bin 33 Jahre alt, wohnhaft in Paderborn und arbeite zurzeit noch mit einer halben Stelle bei DMG Mori Additive in Bielefeld, die ja auch bekanntermaßen selektive Laserschmelzmaschinen herstellen. Und die andere Zeit investiere ich aktuell natürlich in die eigene Firma in UG Tools.
Herr Utsch, mögen Sie auch noch ein paar Worte zu sich sagen?
Ja, hallo. Ich bin Philipp Utsch, bin 40 Jahre alt. Gelernter Werkzeugmechaniker, habe Industriemeister Metall gemacht und stelle Messer seit meinem 16. Lebensjahr her, erst hobbymäßig, hinter im Nebenerwerb und mit Jan jetzt zusammen mit der Firma UG Tools seit etwas über einem Jahr auch hauptberuflich.
Okay, prima. In der Einleitung habe ich es schon verraten. Sie drucken Messer bzw. den Griff. Erlauben Sie mir anfangs die doofe Frage, wie kommen Sie auf so eine Idee? Ganz offen, wenn ich mal in meine Küche gehe, eine Schublade aufmache, dann stelle ich ganz schnell fest, es gibt schon Messer. Und zwar in allen Formen, Farben, Größen, Qualitäten zu jedem Preis. Warum kommen Sie mit Messern auf den Markt?
Ja, also wie eben schon gesagt, fertige ich schon sehr lange Messer. Also ich habe angefangen mit dem Herstellen mit Schmieden, also wirklich handwerklich gefertigte Messer und habe das sehr lange gemacht. Bin dann irgendwann mal von Jan angerufen worden. Das ist jetzt schon 10 Jahre her, vielleicht auch schon 12. Und der hatte mich durch ein Forum, ist auf mich aufmerksam geworden und hatte mich dann gefragt, ob ich ihm zeigen kann, wie man Messer mit einem Bandschleifer schleift, also die Klinge schleift. Er hatte sich einen Bandschleifer gebaut und war da auch hobbymäßig unterwegs und suchte halt ein bisschen Support, weil wenn das keiner zeigt, dann ist das schon sehr aufwendig. Ja, und dann war Jan damals noch bei mir und hat sich das einen Tag lang angeguckt und wir haben dann über Messer gefachsimpelt. Ja, und dann war Jan eigentlich auch für mich die nächsten 10 Jahre eigentlich gar nicht mehr existent. Also wir hatten keinen Kontakt danach mehr. Und ich denke, da kann Jan weiter anfangen.
Genau, ich habe in der Zeit auch weiter wenige Messer gebaut. Da ging es mehr um andere Sachen. Man baut sich einen Bandschleifer, einen eigenen Härteofen, beschäftigt sich mit der Wärmebehandlung von Stählen und so weiter. Also Messer waren eigentlich nie im Fokus, sondern das war mehr, ja, der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich habe studiert an der Uni Paderborn, bin dann am DMRC gelandet. Durch die Vorlesung von Erik Klemmt, additive Fertigung, fand ich sehr spannend. Ein sehr neues Themenfeld, wo sich sehr viel bewegte. Und da habe ich das Thema additiv auch noch aufgenommen am DMRC an der Uni Paderborn, habe in dem Bereich dann studiert und weiterhin auch Messer gemacht. Und dann ist irgendwann scheinbar die Idee gekommen, dass man mit dieser Technologie, mit selektivem Laserschmelzen oder generell additiver Fertigung, vielleicht auch bei einem sehr, sehr alten Werkzeug, vielleicht dem ältesten Werkzeug der Welt, vielleicht auch noch eine Innovation setzen könnte oder etwas verbessern könnte. Und dann hatte ich für mich an der Uni Paderborn selber einen Titangriff, den allerersten, konstruiert. Und dann auch an den Maschinen der Uni Paderborn gedruckt. Als studentische Hilfskraft war es immer mal möglich, neben der Forschung auch eigene Teile mitzudrucken. Ist natürlich sehr nett. Ich glaube, das DMRC war auch in der letzten Folge schon vorgestellt worden. Ja, ist sicherlich genau. Auch sehr hörenswert, da nochmal reinzuhören. Genau. Und dann ist der Messergriff, den ich gemacht hatte, der allererste, ich glaube, für 3 Jahre in meiner Schublade verschwunden. Und dann hatte ich jemanden gesucht, da ich keinen Bandschleifer hatte oder der lief nichts in der WG, kein Drehstrom im Keller. Dann habe ich mein Handy rausgeholt und überlegt, wer den Messer machen könnte oder eine Klinge machen könnte für diesen Griff. Und dann habe ich gesehen, dass die über 8 Jahre alte Nummer von Philipp noch passte. Dann ihm bei WhatsApp die ersten Bilder geschickt, des ersten Titangriffs der Welt vielleicht sogar. Und Philipp hat das sofort erfasst, wie spannend das ist, wie groß das Potenzial ist, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten. Wenige Tage später war ich bei ihm zu Besuch und ich glaube, einen Monat später haben wir die erste Ochungese Tools UG, die UGUG, gegründet. Und danach, ja, ist es dann immer weitergegangen mit uns.
Okay, das werden wir jetzt Stück für Stück beleuchten. Wie eingangs erwähnt, Sie behaupten, die Kombination aus Gleichgewicht und Stabilität sei einmalig. Deshalb bitte erklären Sie, warum Ihre Messer A so leicht sein können und B gleichzeitig so stabil sind. Wie geht das? Wo ist die Zauberei?
Ich denke, da die viele der Zuhörer auch nicht gerade messeraffin sind, einen ganz kurzen Einblick überhaupt, wie Messer aufgebaut sind. Es gibt da verschiedene Typen klassischerweise. Eins der massivsten ist, heißt Vollintegral. Das heißt, es ist aus einem Stück Stahl gefräst, geschmiedet, wie auch immer. Klinge und Griff sind untrennbar verbunden und dann werden meist auf den Griff noch irgendwelche Schalen aufgenietet oder sowas. Das heißt, das ist eine Einheit, hat Vorteile, es ist belastbar, ja, meistens aber auch viel zu viel Stahl verbaut, was das Ganze dann schwer macht und auch von der Haptik her teilweise nicht schön ist, weil Stahl der Hand eben viel Wärme entzieht. Dann weitere Kategorie sind Flach-L-Messer. Das ist wie ein Stück Flachstahl. Eine Seite ist scharf geschliffen, auf die andere werden Griffmaterialien aufgenietet. Ist auch sehr belastbar, aber auch da ist sehr viel Stahl eigentlich noch im Griffbereich verarbeitet, der von der Belastbarkeit nicht unbedingt nötig ist. Und dann haben wir noch klassische Steck-L-Messer. Nordische Messer sind häufig so hergestellt, wo einen durchgehenden L gibt. Das ist dann oft nötig, weil das Material, was verwendet wird, wie Holz, Leder oder Kunststoff angespritzt, da eben sehr weich ist, nicht belastbar. Und dementsprechend muss ich da auch da einen relativ langen R reinmachen, dass ich die Belastbarkeit, die notwendig erreiche. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein völlig neues System. Wir nennen es 3D-Tie, um uns davon abzusetzen. Das heißt, wie schon eben angesprochen, haben wir da eben den Titangriff mit einem sehr kurzen Erl, der im Bereich von 15 mm vielleicht bei kleineren Messern liegt, 20 mm bei unserem Klassiker Tiny und bis zu 40 mm vielleicht bei einer Machete. Und da wir den Erl sehr stark reduzieren können von der Länge durch die hohe Festigkeit des Titans, sparen wir eben sehr viel Masse, die im Griff unnötig sonst gewesen wäre an Stahl. Das heißt, wir kommen mit sehr wenig Stahlverbindung zum Titan aus und können dadurch ein sehr geringes Gewicht erreichen.
Das habe ich verstanden, aber sagen Sie bitte noch mal ganz kurz für die weniger messeraffinen HörerInnen, was genau ist noch mal der Erl?
Stimmt, kann ich gerne noch mal erklären. Der Erl ist der Teil von der Klinge, der in den Griff reingeht. Das heißt, im Endeffekt hat ein Vollintegralmesser kein Erl, weil das eine Einheit ist. Da gibt es den Erl in dem Sinne nicht direkt, wobei man den Bereich, wo die Griffschalen draufgenietet sind, auch so nennen könnte. Aber klassische Steckerlmesser ist es eben der Bereich, der zum Beispiel in dem Holzgriff verschwindet. Den sieht man meistens nicht. Oft sieht man den am Ende wieder rauskommen. Am Griffende ist dann teilweise vernietet oder sowas kunstvoll. Da weiß man, dass die Klinge dann komplett durchgängig ist. Also der Erl geht dann von vorne vom Ansatz der Schneide bis hinten zum Griffende durch.
Okay, perfekt. Habe ich verstanden. Sie drucken den Griff und stecken die Klinge nur ein sehr kleines Stück in diesen Griff. Dieses kleine Stück ist dann eben der Erl.
Genau das.
Perfekt, habe ich verstanden. Werden Sie bitte ein bisschen konkreter, nennen Sie ein paar Zahlen, was wiegen Ihre Messer? Sie haben schon ein paar verschiedene Modelle angesprochen. Was wiegen Sie? Und ja, schwierig auszudrücken, wie stabil sind Sie? Was halten Sie aus? Was kann ich damit machen?
Ich denke, da Philipp da schon sehr viel Missbrauch mit betrieben hat. Wir müssen die Messer natürlich selber kennenlernen. Ist sehr wichtig. Wir können keine Sachen in Handel bringen, wo wir nicht selber absolut hinterstehen, hundertprozentig. Das heißt, wir müssen auch, so traurig das ist, auch teilweise Testmesser kaputt machen und über die Belastungsgrenzen bringen, um die kennenzulernen. Aber ich denke, da kann Philipp jetzt kurz was zu sagen, was man damit so anstellen kann.
Ja, genau. Also wir haben am Anfang sehr viel rumexperimentiert. Unsere ersten Versionen hatten auch einen durchgängigen Erl. Und bei unseren Tests sind wir halt immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser lange Erl gar nicht nötig ist. Es war sogar kontraproduktiv, den durchgängig zu machen, weil durch die Schwingung im Griff der Erl teilweise sogar gebrochen ist mittendrin. Und wir haben das immer weiter sukzessive reduziert und hatten dann hinterher wirklich diese ganz kurzen R-Längen. Und das Titan ist halt so fest und nimmt diese Kräfte direkt auf den ersten Millimetern von der Klinge in den Griff auf. Und man ist mit der handgeführten Klinge gar nicht stark genug, um diese Kräfte nur ansatzweise an die Belastungsgrenze des Messers zu bekommen. Und somit können wir halt mit der Verbindung zwischen Griff und Klinge ja wirklich Sachen machen. Also wir benutzen zum Beispiel eine Betoning ist eine Art des Feuerholzgenerierens, wenn man keine Axt hat. Also sprich, man benutzt das Messer als Spaltkeil, vornehmlich die Klinge bei normalen Messern. und treibt die dann mit einem Beton, also mit einem Schlagholz, durch das Holz und spaltet damit dann Kernholz, wo das meistens trocken ist, womit man dann in einer Überlebenssituation theoretisch Feuer machen kann. Mhm. Und wir sind dann irgendwann mehr durch Zufall sogar darauf gekommen, dass wir die Klinge sehr dünn machen können, viel, viel dünner als andere Messer in der gleichen Kategorie, jetzt Outdoor-Survival-Messer, weil die Griffe so stabil sind, dass man einfach den Griff als Ballkeil benutzen kann. Bedeutet, wir legen den Griff auf und treiben einfach den Griff durch Holz wie ein Spaltkeil und spalten damit auch mit Messer, was so ein Tiny wiegt 70, 80 Gramm, spalten wir da komplette Buchenholzscheite mit auseinander. Und ja, das macht es halt aus. Die geringe Wandstärke von 0,8 Millimeter, 1 Millimeter manchmal, je nachdem, in Verbindung mit der Klinge hat man halt Gewichte von wirklich guten Outdoor-Messer von unter 100 Gramm bis hin zu 250 Gramm, aber das sind dann schon große Messer.
Sie haben tolle Videos auf YouTube beispielsweise. Da wird gezeigt, was das Atoning, Sie haben es gerade beschrieben, wie das funktioniert. Es sind auch Filme zu sehen, wo Sie mit einem relativ kleinen Messer Bäume fällen. Wie ist das möglich?
Ja, genau das ist der Punkt. Die Messer sind halt sehr dünn ausgeschliffen. Wir achten darauf, dass unsere Klingen sehr schneidfreudig sind. Und dementsprechend kann man jetzt diese Baufellszene, die Sie gerade angesprochen haben, 45 Grad zur Maserung, das Material einfach durchhacken. Wie ein Häckselmesser zum Beispiel, man setzt das Messer 45 Grad zur Baumaserung auf und treibt die Klinge dann einfach durch den Baumstamm. In dem Fall war es eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 100 Millimetern und der Stammdurchmesser war genauso lang wie unsere Klinge. Und da setzt man dann von zwei Seiten einmal an oder von drei Seiten und dann ist das so weit geschwächt, das Material, dass man dann den Baum einfach umkippen kann.
Okay, danke dafür. Ich denke, das Geheimnis Ihres Messers ist tatsächlich der kurze Erl. Deshalb ist das Messer so leicht und es ist deshalb so stabil, weil Sie eine hochqualitative Klinge in einen Titangriff einsetzen. Die genau. Frage aber ist, wie wird die Klinge mit dem Griff verbunden? Wie wird da gefügt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den kleinen Erl da einfach reinstecke und das soll dann halten. Ist das irgendwie mechanisch? Ist das eine Klebeverbindung? Wird da was geschraubt? Wird da was geschweißt, gelötet? Wie auch immer. Was passiert da?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Sicherlich auch einer der Kernpunkte, warum das Konzept funktioniert. Wir haben es so ausgelegt, dass das Ganze als Presspassung ausgeführt wird. Das heißt, die Klinge ist übermaßig, der Griff untermaßig. Und dann wird das Ganze mit, man könnte fast sagen, roher Gewalt, wird das Ganze verbunden. Das heißt, es gibt eine starke Vorspannung von Klinge zum Titangriff. Und alleine das würde schon ausreichen. Wir haben auch Messer ohne jegliche Verklebung über Wochen genutzt mit auch wirklich schweren Arbeiten. Und die Klinge hat sich kein Zehntel bewegt. Was wir aber zusätzlich noch verwenden, mehr um den Spalt auch abzudichten. Wir wollen ja auch nicht, dass Wasser oder sowas reinzieht. Trotz hoher Korrosionsbeständigkeit von Stählen, die wir teilweise nehmen, ist so ein enger Spalt mit Feuchtigkeit und sowas drin. Natürlich hat man nicht gerne. Das heißt, wir verwenden zusätzlich bei der Montage einen hochfesten Welle-Nahbekleber aus dem Industriebereich. Und das in Kombination mit der starken Presspassung sorgt eben dafür, dass die Verbindung nicht mehr zu trennen ist. Also wir haben es auch schon mutwillig versucht. Wir haben extra Messer gebaut für diese Tests, wo wir eine Art 5 mm Flachstahl gehärteten in den Griff eingebracht haben und dann mit einem Vorschlaghammer wirklich mit roher Gewalt so lange auf die Klinge geschlagen haben, bis wir erwartet hatten, dass diese Verbindung irgendwann aufgibt. Es ist aber nicht passiert, sondern dieser Flachstahl ist einfach irgendwann durchgebrochen und die Verbindung Klinge-Zugriff hat sich immer noch nicht gelöst. Ich weiß nicht, wie viele Messer wir genau mittlerweile im Feld haben, aber bei, ich glaube, über 2000 Messern, weit über 2000 Messern ist es noch niemals vorgekommen, dass sich jemals die Verbindung Klinge-Griff wieder gelöst hat.
Ist der Griff anfangs eine Halbschale oder wird er in einem Stück gedrückt und die Klinge wird quasi von unten reingezwungen?
Ganz genau das ist es. Der Griff ist einteilig, der wird einteilig gedruckt, sodass es nur eine Öffnung gibt und in diese Öffnung wird die Klinge dann eben eingeschlagen, eingepresst. Genau. Ist natürlich so eine Presspassung. Viele Ingenieure oder Techniker, Mechaniker können sich das gut vorstellen. Wenn man ein Zehntel untermaß oder übermaßig ist, dann ist es nicht mehr zu montieren. Das heißt, es passiert auch, wenn man mal Pech hat, dann frisst die Klinge, die ist auch nicht mehr rauszubekommen, ohne den Griff zu zerstören. Wenn es untermaßig ist, merkt man es schon bei der Montage, dass es zu leichtgängig ist, dann würden wir dem Messer nicht vertrauen. Das würde dann so nicht in Handel kommen. Das heißt, es ist dann eine sehr feine Balance natürlich, die man einstellen muss bei der Presspassung, um maximale Belastbarkeit zu erreichen, aber das Ganze noch zu montieren ist. Und da steckt auch sicherlich viel Know-how, Erfahrung drin.
Perfekt. Wir sind hier auf der Druckwelle. Deshalb müssen wir jetzt mal langsam zum Kernthema, nämlich der additiven Fertigung kommen. Sie drucken, wie gesagt, nur den Griff und Sie haben es schon verraten. die Griffe, sie nennen sie selbst oder sie nennen die Messer 3D Tie. Das Tie steht in diesem Fall für Titan, nehme ich zumindest an.
Ganz genau, klar.
Sie drucken also mit Titan und ich glaube, das Druckverfahren haben Sie auch schon erwähnt, nämlich es ist
selektives Laserschmelzen. Genau. Sicherlich aktuell noch das verbreiteste Verfahren in dem Bereich, Metall-3D-Druck. Und wir verwenden eine hochfeste Titanlegierung, ist wahrscheinlich die am, ich schätze mal 90% verwendete Legierung, Grade 5 oder Grade 23, unterscheiden sich kaum. Und da Grade 23 Pulver durch die höhere Nachfrage, also es ist höherwertig das Pulver als das Grade 5 und da es mehr nachgefragt wird, ist es tatsächlich auch günstiger. Ist ein ganz, ganz interessant, wie wir finden. Und aus dem Grund verwenden wir TI6 Alpha V in Grade 23 für unsere Griffe.
Okay, Sie haben mir gerade erklärt, Sie drucken keine Halbschalen. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Der Griff steht senkrecht im wachsenden Pulverbett. Stimmt das?
Ganz genau. Man muss sicherlich am Anfang eine Entscheidung treffen. Wir müssen natürlich von der Wirtschaftlichkeit möglichst viele Griffe auf die Bauplattform bekommen. Das heißt, wenn wir die hinlegen müssten oder sowas, gäbe es nur sehr wenige Griffe, die wir drucken könnten. Aber da ein Griff, ich denke, das können sich viele vorstellen, wie ein zylindrisches Bauteil ist, kann man sich sicherlich am Anfang noch aussuchen, auf welche Seite ich stelle. Also auf die Seite, wo der Griffabschluss ist oder die Klinge reinkommt. Bei uns hat sich es mittlerweile so eingebürgert, dass die Griffe auf ihrem Ende gedruckt werden. Das heißt, gegenüber auf der Seite von der Klinge werden die an der Bauplattform angebunden mit Supports und wachsen dann Schicht für Schicht im Pulverbett. Genau. Das hat sich sehr gut etabliert mittlerweile und wir fahren da bis jetzt sehr gut mit. Es kann sicherlich auch mal ein Modell kommen, wo man das Ganze umkehren muss. Aber das sind halt die Feinheiten bei der tiefen Fertigung, dass man das dann im Einzelfall schon bei der Konstruktion sehr genau beachten muss, dass man das später wirtschaftlich auch fertigen kann und nacharbeiten.
Der Griff ist nicht massiv, so viel habe ich schon verstanden. Intern ist also, ich nehme an, irgendeine Art Wabenstruktur. Bitte verraten Sie uns, wie stark sind die internen Wände, die Waben, die Zellstrukturen, sage ich mal, und wie stark ist die äußere Hülle, das, was man in der Hand hat?
Ja, Philipp hat es eben sehr richtig schon angesprochen. Der hat das erwähnt. Wir haben Wandstärken typischerweise von 0,8 mm bis maximal 1,5 mm. Bei 1,5 mm hat man schon eine wirklich extreme Belastbarkeit. Lokal kann es auch mal deutlich dünner sein. Je nachdem geht es mal bis auf 0,5 mm runter, aber das ist dann die absolute Untergrenze und eher ein lokaler Wert, der hin und wieder erreicht wird. Warmstrukturen oder irgendwas dergleichen haben wir innen absolut nicht. Der Griff ist ein absoluter Hohlkörper. Das ist einfach nur eine Art Schalenstruktur. Es gibt nur die äußere Wandung mit der genannten Wandstärke. Und innen haben wir auch keine Gitterstrukturen oder dergleichen verarbeitet. Hat sich als nicht notwendig herausgestellt, um es ganz einfach zu sagen.
Sie haben es gerade gesagt, beim Druck wird der Griff an der Bauplatte über Stützstrukturen festgehalten. Das wirft die Frage auf, wie viel müssen Sie nachbearbeiten und wie bearbeiten Sie nach? Wie viel Handarbeit steckt da drin?
Ja, Philipp, das jeden Tag machen muss, ist er sicherlich der kompetenteste Ansprechpartner dafür und erzählt da sehr gerne was zu seiner Handarbeit.
Genau, also viele Sachen sind historisch echt gewachsen. Zum Beispiel lösen wir die Bauteile von der Bauplattform, indem wir sie einfach abbrechen. Wir hatten damals die Möglichkeiten einer Bandsäge nicht und mussten uns was einfallen lassen. Und dann haben wir den Support bzw. Jan dann so konstruiert, dass wir die Teile wirklich von der Bauplattform abbrechen können. Der Supportrest bleibt an der Bauplattform und somit können wir sehr einfach und sehr schnell die Bauteile von der Bauplattform lösen. Dann muss man uns einfallen lassen, wie wir die Bauplattform wieder sauber bekommen. Und da hat sich tatsächlich ein Stemmhammer, wie man den kennt, akkubetrieben, bewährt mit einem Meißel. Dann wird die Struktur einfach runtergemeißelt, hinterher einmal geglättet mit Silikat, also mit einem Schleifstein. Mhm. Und dann können wir die wieder einbauen. Und dadurch sparen wir uns jedes Mal Sägen und Fräsen und wir schonen uns die Grundplatte. Also in den letzten 150, sind es vielleicht 120 Baujobs, haben wir die zweimal nachfräsen müssen, die Bauplattform.
Okay. Bauplattform haben wir jetzt wieder sauber. Am Griff dürften dennoch Ansatzpunkte der Stützstrukturen sein. Wie kriegen Sie die ab?
Richtig. Also wir haben, wie gesagt, einmal die Stützstruktur zur Bauplattform, die ist mit weggebrochen. Dann haben wir je nach Griffmodell an dem Fingerschutz einen Überhang von weit über 45 Grad und dadurch halt dann auch eine Supportstruktur. Die stützen wir an dem Messer selber ab, sodass wir nicht den Support von der Bauplattform nach oben bauen müssen, sondern der Support ist minimal. Da reden wir von unter einer Bauhöhe von Also man druckt 45 Grad den Support mit und fängt damit dann den Erl ab. Und das sind vielleicht ein Zentimeter, vielleicht, den wir da Support drücken müssen. Und das spart halt nochmal ordentlich Bauzeit. Das wird auch weggebrochen und dann muss jeder Griff händisch nochmal nachgeschliffen werden. Die neuen Modelle werden sogar noch geschweißt. Also wir haben einen komplett geschlossenen Hohlraum. Der wird verschlossen, mit WIG zugeschweißt und nachgearbeitet. Und bei den älteren Modellen haben wir das Pulver, was sich im Griff befindet, durch Löcher in der Klingenöffnung rauslaufen lassen. Und jetzt die neuen Modelle sind in sich komplett geschlossen. Das ist eine kleine Öffnung unten am Griff. Da läuft das Pulver raus und das wird hinterher verschlossen und zugespeist. Ja, danach die ganzen Supportstellen mit Handschleifern beigearbeitet, gesandstrahlt und dann ja anodisiert.
Klingt doch nach reichlich Handarbeit. Wie lange, haben Sie es mal ausgerechnet, wie lange brauchen Sie für ein Messer?
Mit allem drum und dran, also mit Verpacken hinterher, ist es knapp eine Stunde pro Messer, die wir da noch Handarbeit reinstecken.
Wobei ich gesehen habe, Sie bearbeiten absichtlich nicht alles nach. Das Gros der Grifffläche bleibt so, wie der Drucker sie ausspuckt. Jeder, der mal ein 3D-gedrucktes Bauteil aus dem Pulverbettdrucker gesehen hat, weiß, das ist so ein bisschen rau, fühlt sich so ein bisschen an wie sehr feines Schmirgelpapier. Das lassen Sie so, Sie polieren da gar nichts. Warum?
Ja, ganz bewusst nicht. Durch das Strahlen egalisieren wir das ein bisschen, aber die natürliche Rauigkeit ist extrem angenehm in der Hand, gerade für ein handgeführtes Messer. Es ist dadurch nicht so rutschig, es ist sehr angenehm, es fühlt sich eher weich, samtig an und spätestens nach dem Anodisieren hat man dann eine sehr angenehme haptische Oberfläche.
Okay, wir haben besprochen, Sie drucken im Pulverbett. Jeder weiß, die Maschinen gibt es nicht im Baumarkt und schon gar nicht für einen Apfel und ein Ei. Drucken Sie auf eigenen. Wo haben Sie Ihre Maschine her? Was hat sie gekostet? Wie haben Sie es finanziert?
Jan. Ja, wir drucken auf eigenen Maschinen. Wir hatten auch lange Zeit überlegt, ob wir an der Uni Paderborn freie Kapazitäten nutzen können. Die sind natürlich auch gut angebunden mit Forschung, aber eine Maschine kann auch nicht 24/7 auf Forschung laufen. Das hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass wir eigene Kapazitäten brauchen. Und unsere erste Maschine, eine SLM Solutions 280HL, haben wir bei eBay Kleinanzeigen gefunden und dann in der Mittagspause entschieden, dass wir die Maschine kaufen. Kurz Philipp ein Bild geschickt und gesagt, hier, soll man die nicht kaufen? Und dann kam sofort, ja, das machen wir. Und als Startup, was erstmal natürlich nichts vorweisen kann an Zahlen, war dann natürlich die Frage, wo der Kredit herkommt. Das war alleine eine Geschichte, über die wir länger sprechen könnten. War eine ganz schöne Odyssee, von der Deutschen Bank angefangen, Sparkasse und so weiter, wo dann es auch teilweise krasse Aussagen gab, von wegen Risikokapital, es gibt niemanden, der solche Risiken übernehmen würde und so weiter. Die Deutsche Bank wollte mit uns nichts zu tun haben, weil es für die Waffen sind. Müssen wir nicht weiter erörtern. Es sind keine Waffen, wir machen Werkzeuge, wir heißen UG Tools. Die sind völlig frei verfügbare Werkzeuge in Deutschland. Mhm. Wo wir dann erfolgreich waren, war bei der Volksbank Paderborn. Da haben wir einen sehr netten jungen Mann kennengelernt und haben unser Konzept dann vorgestellt. Die Volksbank scheint dran zu glauben und innerhalb von kürzester Zeit konnten wir dank deren Unterstützung einen Kredit über 200.000 Euro auch bekommen und damit unsere erste SLM-Maschine bekommen.
Kriegt man tatsächlich? Ich habe keine Vorstellung, was eine gebrauchte SLM 280 kostet. Reichen dafür 200.000 Euro? Ich meine, damit ist es ja nicht getan. Sie brauchen ja noch ein bisschen Hardware drumherum, Pulverzuführung, Sie brauchen Pulver und so weiter. Wie weit kommt man mit 200.000 Euro?
Das war tatsächlich der Kredit, wo alles drin war. Die Maschine war sogar noch etwas günstiger. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die Maschine schon gebraucht ist. Die war in einem absoluten Top-Zustand, als wir die bekommen haben. Wir wissen nicht, wie der Vorbesitzer damit so lange arbeiten konnte, ohne da überhaupt Spuren dran zu hinterlassen. Also okay. Die wurde wahnsinnig gepflegt, muss man sagen. Und ich glaube, 8 Jahre an der Uni Paderborn als studentische Hilfskraft und ich habe auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter 4 Jahre mit den Maschinen intensiv gearbeitet. Daher ist auch die Entscheidung gefallen, warum es eine SLM Solutions geworden ist. Ich kannte die sehr gut in- und auswendig und habe die als relativ einfach aufgebaut, also kein geschlossener Pulverkreislauf, man muss extern sieben, aber dadurch sehr robuste Maschinen kennengelernt. Und da das Angebot dann passte, haben wir uns dann für dieses Modell entschieden. Und tatsächlich haben die 200.000 ausgereicht, um auch hochreine Druckluftversorgung und so weiter alles zu installieren. Wir haben die Garage komplett selber umgebaut, die Decke erhöht, mit Brandschutzplatten ausgekleidet und so weiter. Also es ist wirklich ein absolut professioneller Raum geworden. Und bei so einem Verfahren kann man auch eben auch keine Kompromisse machen, was Raumtemperatur, Klima, Feuchtigkeit und sowas angeht. Das heißt, alles unter kontrollierten Bedingungen. Mit Klimaanlage, mit Raumluftentfeuchtung und so weiter, dass die Maschine auch bestmögliche Bedingungen hat.
Und das ist bis heute Ihre einzige Maschine, die SLM Solutions 280?
Nee, wir haben nochmal zugeschlagen. Es gab letztes Jahr dann noch ein Angebot. Und dann haben wir uns noch eine Dual Laser auch von SLM Solutions geholt, die bei uns aktuell steht. Da ist noch, die Auslastung ist bei beiden noch nicht hundertprozentig, aber es kann natürlich immer vorkommen, dass die Optik, der Optik was passiert, dem Laser oder sowas. Die Maschinen sind sehr robust, aber dennoch wollte man eine gewisse Redundanz haben, wenn es Kapazitätsspitzen gibt. Aber auch wenn einer Maschine mal was zustößt, ist es mal schnell, dass die 2, 3 Monate steht, wenn man Pech hat, bis man Ersatzteile bekommt. Und dann wäre man eben aufgeschmissen. Deswegen war uns eine Redundanz wichtig. Und in Richtung Lohnfertigung wollen wir uns auch noch mehr orientieren.
Wir haben jetzt festgestellt, ein Messer besteht aus Klinge und Erl im Griff. Über die Klinge haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir haben den Griff jetzt hergestellt. Die Klinge drucken Sie nicht, die kaufen Sie zu. Wo kaufen Sie die? Wer ist der Lieferant?
Ja, das war auch nur die nächste Odyssee, noch wen zu finden, der Klingen fertigen kann im Lohnarbeit in Deutschland. Das ist tatsächlich, gibt es da nicht mehr allzu viele von. Und nach längerem Hin und Her sind wir dann bei der Firma Karl Klauberg Solingen gelandet. Und ähnlich wie ich das damals mit Jan sofort im Gespür hatte, dass das wirklich was Neues ist, was Tolles ist, hatte der Frank Buchmüller, der Geschäftsführer, das dann auch gesehen, als ich mit meinen Messern da stand und nach 50 Klingen gefragt habe, was für einen Lohnfertiger eigentlich sofort ein Grund ist zu sagen, ey, nee, das ist uns zu klein, da fangen wir erst gar nicht an. Er hatte das aber auch direkt erkannt und hat uns dann auch von Anfang an sehr unterstützt und ist dann auch mit der Firma dann bei uns im Unternehmen eingestiegen. Und somit ist es wirklich ein Partner, auf den wir sehr zuverlässig darauf zurückgreifen können. Die Klingen werden in Solingen komplett geschliffen. Härten tun wir die nur selber oder lassen die selber nochmal woanders härten. Aber der eigentliche Schliff und das Know-how kommt direkt aus Solingen.
Ich bin zugegebenermaßen kein Messerfachmann, weiß Gott nicht. Wir haben einen High-End-Griff und wir haben eine Klinge. Okay, Solingen sagt mir was. Dennoch skizzieren Sie bitte die Qualität dieser Klinge. Was ist das für ein Stahl? Wie wird es hergestellt?
Ja, wir verwenden nicht nur eine Sorte Stahl, sondern verschiedene. Klassische Beispiel, das wird jetzt viel nicht sagen, ist aber auch nicht so wichtig, wären 12C27, Neolox, 1.2695 oder Magna Cut. Was uns einfach sehr wichtig ist, wie schon angesprochen, wir haben einen Hightech-Griff und der Stahl, den wir verwenden, der soll dementsprechend auch für Messer hergestellt worden sein, entwickelt worden sein. Das klingt jetzt erstmal für viele selbstverständlich. Klar sollte man einen Stahl verwenden, der auch für Messer gemacht ist. Ist aber alles andere selbstverständlich. Viele verwenden auch Stähle aus dem klassischen Werkzeugbau. Böhler N690 oder einen D2 in 1.2379. Das sind einfach Stähle, die sind für andere Aufgaben konzipiert worden, wo die in Werkzeugen mit 90 Grad Schneidkanten in Stanzen und sonst was eingesetzt werden. Und da gibt es halt völlig andere Anforderungen. Da können die Kabine auch mal größer sein oder sowas. Da haben die erstmal Halt in der Grundmasse. Das sind riesige große Werkzeuge. Aber eine Schneidphase unten von einem dünn ausgeschliffenen Messer sind wenige Mikrometer. Und wenn ich da dann eben Inhomogenitäten habe, Saigerungen, Kabine, all solche Sachen, dann bricht die Schneidphase mal eben schnell aus und dann nützt mir die ganze Standzeit nichts. Dann habe ich wie eine Sägezahnung dran und all solche Dinge, wie man kann sich vorstellen, wie ein Rosinenteig irgendwas, die mit den Kabinen drin, wenn die groß sind und sehr inhomogen verteilt, das senkt auch die Zähigkeit enorm. Und wir wollen hochbelastbare Messer haben, das heißt, wir brauchen eine möglichst hohe Zähigkeit bei gleichzeitig hoher Härte für eine gute Standzeit. Und aus dem Grund setzen wir eben auf Stähle, die speziell für Messer entwickelt worden sind. Der 12C27 als Beispiel ist ähnlich zu einem Rasiermesserstahl, der auch heute noch verwendet wird. Ich glaube, der wurde, ich weiß nicht wann, 1920 oder sowas entworfen. Da hat sich auch nicht viel getan. Der ist auch bis heute ein absoluter Topstahl. Neolox wurde für Kuttermesserklingen im Lebensmittelbereich entwickelt, wo ich auch eben eine starke Schocklast habe. Ich brauche eine Korrosionsbeständigkeit. Der 1.2695 wurde für Papierschneidmesser entwickelt. Man merkt es auch nicht für handgemachte Messer unbedingt, aber dennoch sind da gewisse Eigenschaften ja ähnlich. Ich habe weiterhin feine Schneiden, ich habe Schockbelastung, ich habe Korrosion und aus diesen Gründen sind die eben sehr gut geeignet. Unser absoluter Lieblingsstahl aktuell, der ist auch weltweit aktuell gehypt, ist der sogenannte Magna Cut. Wurde von einem amerikanischen Metallurgen entwickelt, ist ein pulvermetallurgischer Stahl von Crudible aus den USA und man könnte ihn bezeichnen als die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt zwar in jeder Disziplin vielleicht einen Stahl, der irgendwie noch einen Tick besser ist. Der eine hat noch ein bisschen mehr Standzeit, der eine ist noch zäher, aber egal in welcher Disziplin ist der einfach trotzdem extrem gut. Also ein sehr, sehr toller Allrounder, sehr ausgeglichen und kann man von Jagdmessern sicherlich bis zu Macheten oder für alles verwenden. Sind wir absolut begeistert von den Eigenschaften, muss man sagen. Also wirklich eine
Okay.
tolle Entwicklung aus den letzten Jahren. den wir wirklich sehr schätzen und auch viele Kunden fast ausschließlich haben wollen. Wir nutzen fast kaum noch andere Stähle. Wir hatten auch mal als günstigere Variante Neolox im Sortiment, um einfach auch preislich nochmal etwas runtergehen zu können. Aber es hat sich einfach herausgestellt, dass fast alle Kunden bereit sind, den Aufpreis für MagnaCut zu zahlen, der auch wirklich sehr teuer ist im Einkauf, aus den USA importiert wird. Und dass wir mittlerweile fast ausschließlich nur noch MagnaCut verkaufen.
Lassen Sie mich zusammenfassen. Sie drucken einen High-End-Griff und setzen da ausgewählte Klingen aus ausgewählten Stählen ein. Dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kosten Ihre scharfen Schätzchen?
Ja, also günstig sind die nicht, aber sehr hochwertig. Also klar, also wer sich mit dem Verfahren auskennt, der weiß, dass das ein extrem teures Verfahren ist und dementsprechend teuer sind unsere Messer auch. Aber im Vergleich zu anderen Herstellern doch konkurrenzfähig. Es geht los, wir stellen auch Gadgets her, wie zum Beispiel Pommesgabel als Schlüsselanhänger. Die stellen wir für ca. 30 Euro her. Geht dann weiter, Kubutan, das ist... das haben wir damals mal entwickelt, weil wir nicht möchten, dass Menschen mit Messern als Waffen sich bewaffnen. Und als Alternative bieten wir den Leuten Kubutane an. Das sind kleine stiftähnliche, stumpfe Stöcke, mit denen man sich dann verteidigen kann. Ist in Deutschland nicht als Waffe eingestuft und es ist viel, viel besser, weil es halt nicht tödlich ist, als so ein Messer. Und jeder, der mit zu uns kommt und sagt, hey, ich will ein Messer zur Selbstverteidigung, dem empfehlen wir so ein Kubutan. Das liegt so bei 90 Euro und geht dann bei den Messern ab 200 Euro los und hört dann bei den Macheten so bei 700 Euro auf. Wir haben ein paar Sondereditionen, wo dann halt noch mehr Handarbeit drin ist, die dann auch schon mal teurer sein können. Aber so der Standard bewegt sich zwischen 200 und 700 Euro.
Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich kaufe mir ein Messer für 200 Euro, dann möchte ich dafür Sorge tragen, dass mir die Klinge nicht gleich kaputt geht. Deshalb die Frage, wie schützt ein Nutzer die Klinge bei Nichtnutzung?
Ja, ich denke, den meisten ist es bekannt. Ein Messer wird in der Scheide getragen. Natürlich möchte das keiner offen in der Hosentasche haben, sich verletzen. Deswegen, um Messer überhaupt sinnvoll nutzen zu können, brauchst du natürlich auch nicht nur einfach irgendeine Hülle, sondern eine möglichst gute und auf den Verwendungszweck abgestimmte Scheide. Und auch da sind wir neue Wege gegangen, haben auf einen Werkstoff gesetzt, der heißt Polyamid 11 aus dem selektiven Lasersintern. Ist das 3D-Druckverfahren, mit dem wir das herstellen. Ist ein sehr schlagzäher Werkstoff. Das heißt, auch wenn die Scheide mal runterfällt auf den Boden, darf die natürlich nach Möglichkeit nicht brechen oder zerreißen. Oder wenn man irgendwo mal hängen bleibt mit dem Messergriff, darf die Scheide nicht aufreißen, weil das Verletzungsrisiko sehr hoch ist. Das heißt, da war es uns extrem wichtig, einen Werkstoff zu haben, der möglichst zäh ist und nicht sofort bricht. Und dieser PRL-Werkstoff wurde auch für Filmscharniere, soweit ich weiß, entwickelt. Ist, glaube ich, nachhaltig aus Rizinussamen gewonnen. Wie weit das Greenwashing ist, kann ich nicht beurteilen. Wird auf jeden Fall wohl nachhaltig hergestellt, das Ganze. Und auch noch, was uns auch wichtig ist, der ist durchgefärbt, also der ist durchgängig schwarz. Unsere Messer sollen gebraucht werden. Da kommen auch mal Kratzer dran, das fällt mal auf den Boden. Und wenn ich dann eben Kratzer bekomme, bei lackierten Teilen schimmert dann irgendwie eine cremefarbene, helle Grundstruktur durch. Das ist unschön. Deswegen war es uns wichtig, dass der Werkstoff auch durchgängig schwarz ist. Mit dem Werkstoff sind wir sehr, sehr zufrieden und fahren da sehr gut mit. Haben wir auch lange nachgesucht, bis wir den gefunden hatten und mit den Eigenschaften zufrieden waren. Mussten da teilweise auch Lieferanten wechseln, weil der Werkstoff sehr sensibel darauf reagiert, wie die Prozessführung ist, wie voll man die Teile macht, wie hoch die Altpulvermenge ist, die wiederverwendet wird und so weiter. Und da fällt man auch mal mit auf die Nase, bis man dann merkt, dass die Scheiden eben sich wie Knäckebrot verhalten und nicht zäh, wie sie sein sollten. Aber mittlerweile haben wir den Prozess da auch sehr gut im Griff und sind sehr zufrieden mit den Scheiden.
Sie haben es erwähnt, Sie drucken PR11 auf SLS-Maschinen. Haben Sie auch da eine eigene Maschine?
Nee, da haben wir keine eigene Maschine. Das lohnt sich einfach noch nicht. Wenn die Menge sich weiter erhöhen sollte bei uns, was wir natürlich hoffen, kann das irgendwann mal interessant werden. Aber da arbeiten wir aktuell noch mit einem Partner aus der Region zusammen, mit Firma Prototech aus Attendorn. Haben da auch ein sehr gutes Verhältnis und beziehen die Scheiden aktuell noch über die.
Und ich gehe davon aus, dass jede Scheide dem jeweiligen Messermodell angepasst ist.
Ganz genau. Die Scheide verriegelt am Fingerschutz. Es macht ein sattes Klickgeräusch, kann man sich vorstellen. Wenn man das reinschiebt, dann hat man auch das Feedback, dass es sicher verriegelt ist. Es hilft nichts, wenn das nur halb drin steckt und man lässt es los und es fällt auf den Boden. Das heißt, die Scheiden sind sehr, sehr gut auf den Griff abgestimmt. Und natürlich je nach Klingform, längere Klingen, schmalere Klingen, wie auch immer, haben wir ein großes Sortiment, muss natürlich die Scheide auch passend abgestimmt sein. Das heißt, jede Scheide passt dann dementsprechend zu Griff und Klinge. Das ist aber noch nicht alles. Durch den 3D-Druck sind wir eben sehr, sehr flexibel, was die Scheiden angeht und die Trageweisen. Das beste Messer nützt ja keinem was, wenn er es auf seine Bedürfnisse nicht abstimmen kann. Einige wollen es am Rucksack tragen. für behördliche Zwecke oder Einheiten. Die haben als Beispiel Plattenträger auf dem sogenannten Molle-System, ist aus dem militärischen Bereich kommend, modulares System, mit dem man Ausrüstung befestigen kann, an Plattenträgern, an Rucksäcken und sowas. Und durch die additive Fertigung haben wir da eben sehr, sehr große Möglichkeiten, noch kleine Stückzahlen sehr individuell an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Das heißt, man kann dann eben nicht nur ein Messer bekommen, sondern auch das passende Tragesystem dazu, was sehr wichtig ist, weil das Messer sonst eben sinnlos ist. Niemand nimmt ein Messer mit, was Geräusche macht, was nicht gut sitzt an der Ausrüstung und stört. Das heißt, Messer ist natürlich nur die halbe Miete. Die Scheide dazu ist ebenso wichtig, sonst ist das ganze Messer oft eben wertlos.
Völlig klar, Herr Utsch hat es gesagt, die Messer sind nicht billig. Ich glaube oder ich fürchte oder ich denke, das gilt auch für die Scheiden. Hand aufs Herz, was kostet die? Was kostet eine Scheide?
Ja, haben wir ab 20 Euro ungefähr bis ca. 60 Euro, je nach Größe aktuell. Bei den Scheiden ist auch die Skalierung ganz entscheidend, wie sich sicherlich jeder denken kann, der mit additiver Fertigung sich etwas beschäftigt hat. Umso kleiner die Scheide, umso besser passt das. Als Beispiel, unser Tiny hat eine 10 cm Klingenlänge. Da kostet eine Scheide im Einkauf vielleicht 18, 20 Euro. Da geht auch noch Handarbeit und so weiter rein. Bei der Größe funktioniert das gut. Da sind wir günstiger als typischerweise Kydex, heißt der Werkstoff. Das ist ein thermogeformter PVC. Und wenn der in Deutschland handgemacht wird, ist man da schnell drüber. Da ist man schnell Richtung 30, 40, 50, 60 Euro. Deswegen ist das nicht nur eine wirtschaftliche Lösung der PR11, sondern auch durch die ganze Modularität sind wir da sehr zufrieden. Das Ganze stößt aber schnell an seine Grenzen, umso größer die Scheide wird. Wir haben mal eine entwickelt für eine Machete mit ca. 350, 400 mm Klingenlänge. Und da ist man dann im Einkauf mal schnell bei über 200 Euro. Und da gibt es dann für ca. 150 Euro auch schon wirklich perfekt handgemachte Kydex-Scheiden, auch aus Deutschland. Das heißt, irgendwo gibt es da so einen Break-Even-Point, wo es einfach auch technisch und preislich keinen Sinn mehr macht, dann auf PR11 zu setzen. Aber gerade in dem kleinen handgeführten Messerbereich, 10, 15 cm Klingenlänge, wie auch immer, funktioniert das Ganze ausgezeichnet. Und genau, freuen uns, dass wir da auch eine innovative Lösung anbieten können, auch made in Germany.
Okay, kommen wir zu einer etwas schwierigen Frage. Sie haben es erwähnt, Sie haben schon einiges an Geld in die Hand genommen. Irgendwie muss das Geld wieder reinkommen. Frage ist, verraten Sie uns Verkaufszahlen. Wie viel Messer, Macheten, Gadgets, wie viele Scheiden haben Sie verkauft bisher? Wie viel Umsatz haben Sie gemacht?
Ja, da jedes Mal Philipp durch die Hände gegangen ist, kann er da sicherlich was zu sagen. Mehrfach durch die Hände.
Ja, das schwankt. Also wir sind halt noch in der Start-up-Phase. Unsere Bekanntheit ist noch nicht flächendeckend. Und man merkt halt ganz stark, wenn man irgendwo medial in Erscheinung tritt, sei es bei Seven vs. Wild oder durch andere Formate, dann steigt die Aufmerksamkeit, dann steigen die Umsatzzahlen. Wenn das wieder abflaut, dann gehen die auch wieder runter. Und wir arbeiten gerade noch an der Konstanz der regelmäßigen Einnahmen. Und wir können es nicht beklagen. Also es sind wirklich starke Monate dabei gewesen, wo man auch mal einen Umsatz von 70.000 erreicht hat. Und dann sind Monate dabei, wo es halt deutlich darunter ist. Und bei den Kosten, die wir mittlerweile haben, wir haben feste Mitarbeiter, wir haben mehrere geringfügig Beschäftigte. Ich bin mittlerweile Vollzeit, Jan ist Teilzeit. Sind das doch schon erhebliche monatliche Belastungen, die wir da ausgleichen müssen. Und gerade ist das eine sehr spannende Phase für uns, weil wir gerade dabei sind, aus unseren Kinderschuhen so ein bisschen rauszukommen und einfach diese Größe, diese Manpower gerade brauchen und die Konstanz so ein bisschen fehlt. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also das läuft alles sehr gut. Und bauen das gerade aus. Wir sind jetzt gerade dabei, auf dem US-Markt zu stoßen. Wir sind dieses Jahr in Atlanta auf einer der größten Messen weltweit und gehen da mal ein bisschen scouten, haben jetzt die ersten Influencer, die unsere Messer vorstellen in den USA und versuchen da auf jeden Fall Fuß zu fassen. Ja, wir haben mittlerweile in über 20 Ländern der Welt Messer verschickt, bis hin nach Taiwan, wo wir einen Händler sogar haben, einen Distributor, der exklusiv UGTools Messer in Taiwan vertreibt. Und wir arbeiten an der Auslastung.
Habe ich die Zahl verpasst oder haben Sie die nicht genannt? Wie viele Messer haben Sie im Markt?
Ach so, das ist schwer zu sagen. Also das, ich weit über 2000. Jan hat es eben schon mal gesagt, es müssten auf die 3000 zugehen.
Okay, dann verraten Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Kundengruppe, zur Zielgruppe. Wer kauft die Messer von UGTools?
Ja, das ist vielseitig. Ich glaube, wir hatten es eingangs auch nicht erwähnt, dass wir jetzt keine Kochmesser machen, sondern es geht vor allen Dingen in Richtung Jagd, Outdoor Survival. Das klingt für viele vielleicht abstrakt, aber es gibt da eine sehr, sehr große Gemeinschaft mittlerweile, international auch, gerade durch Sendungen wie Seven vs. Wild oder sowas, ist es sehr populär geworden, nochmal sehr in Mode gekommen, dass man raus in die Natur geht, dort Zeit verbringt, draußen übernachtet und so weiter. Das heißt, gerade aus diesem Bereich haben wir sehr viele Kunden, Jäger, Sammler, Angler und so weiter. Aber auch zunehmend professionelle Anwender haben wir Kontakt mit, was uns natürlich sehr freut, da auch die Vorzüge natürlich zu schätzen wissen, dass wir denen modular die Messer anpassen können an ihre Bedürfnisse. Und die werden nur mitgenommen im Einsatz von Polizei oder militärischen Einheiten, wenn es eben leicht ist, nicht stört an der Kleidung. Das wird da selten benutzt. Man möchte nicht die ganze Zeit da 500 Gramm Stahl am Gürtel mit rumschleppen, für alle paar Monate mal einmal ziehen. Und auch da dient das natürlich nicht zur Selbstverteidigung oder sowas. Das ist ein utopisches Szenario. Auch da ist es für zum Kabelbinder durchschneiden und für alltägliche Aufgaben eben sehr wichtig. Und das heißt, auch da freuen wir uns, dass wir mit immer mehr Behörden im Kontakt sind und vielleicht demnächst auch die ein oder andere Behörde dann ausrüsten können bei offiziellen Ausschreibungen.
Okay, nichtsdestotrotz, der Markt für Küchenmesser dürfte ungleich größer sein. Deshalb die vielleicht provokante Schlussfrage. Die Zielgruppe ist relativ klein und Ihre Messer sind, so versprechen Sie es, so versprechen es Ihre Videos, sie sind weitgehend unkaputtbar. Das heißt, irgendwann wird der Markt gesättigt sein. Irgendwann wird jeder, der für dieses Messer in Frage kommt, genauso ein Messer haben. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich Gedanken machen über weitere Produkte im Portfolio. Was haben Sie da in petto? Was ist in der Pipeline?
Ja, Philipp, mit was können wir schon rausrücken an dieser Stelle? es gibt noch einiges, also, ist das, ja.
Also es wird ein Küchenmesser geben, nicht direkt über uns vertrieben, sondern über unseren Partner, der Karl Klauberg GmbH. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht zu sehr voraus, aber es wird von seiner Partnerfirma demnächst ein Küchenmesser geben mit Titangriff, auch sehr hochwertig mit Damaststahl. Und da müssen wir mal gucken, wo da die Reise hingeht. Und ansonsten haben wir dann noch einige größere Projekte in der Pipeline gerade.
Aber die wollen Sie mir nicht verraten, habe ich den Eindruck.
Es wird kleinere Messer geben, es wird größere Messer geben, es wird vielleicht auch ein Klappmesser geben.
Oh, ja.
Und wir haben mehrere Kooperationspartner, auch größere, die mit denen wir jetzt noch was machen werden. Und ja, das wird ein spannendes Jahr auf jeden Fall.
Ja, Den Eindruck habe ich auch. Ich werde das interessiert verfolgen. Lieber Herr Utsch, lieber Herr Gierse, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Wir danken
auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 80. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich aber sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle 2 Wochen über Themen um das Konstruieren natürlich. Beleuchtet werden aber auch aktuelle Trends aus Praxis und Wissenschaft, sowie natürlich immer mit dabei der additiven Fertigung. Haben Sie Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. www.ingenieur.de/nl, NL wie Newsletter. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.